ARD. 5 Jahre Corona, was haben wir gelernt, ist ein 10-teiliger Podcast von NDR Info. Das hier ist die 7. Folge. Wenn ihr die ersten noch nicht gehört habt, fangt am besten damit an. Neue Folgen gibt es jeden Dienstag in der ARD Audiothek.
Also wahrscheinlich überschätzen wir einfach die Häufigkeit dieses Post-Vax-Syndroms in Deutschland. Es sind international ungefähr 3000 solcher Verdachtsfälle gemeldet worden und die Hälfte aus Deutschland. Hälfte aller dieser Fälle international. Während wir aber in Deutschland ja nur im einstelligen Prozentbereich die Impfungen international verimpft haben. Das heißt, da ist eine Diskongruenz, die erklärt werden muss eigentlich durch so einen Aufmerksamkeitseffekt.
Die Menschen haben ja Angst. Und diese Angst ist ja oft auch sehr, sehr ungerichtet. Und die können ja oft gar nicht genau sagen, warum wollen sie nicht impfen oder haben Angst, dass doch was passiert ist durch die Impfung. Und argumentativ können wir diese Angst auch erst gar nicht lösen. Aber sie müssen wirklich in ihrer Sorge und Angst da auch wahrgenommen und ernst genommen werden.
Wenn man über Impfnebenwirkungen spricht, dann muss man sich, glaube ich, vor Augen führen, dass die Sorge vor Impfnebenwirkungen wahrscheinlich in der Bevölkerung viel, viel höher ist, als sie tatsächlich berechtigt ist. Das ist so, dass auch nach meiner persönlichen Auffassung wir Patienten sehen, bei denen neurologische Beschwerden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf die Impfung zurückzuführen sind. Das sind aber sehr wenige. Diese wenigen Fälle müssen wir so gut wie möglich verstehen. Das sind wir diesen Patienten schuldig und natürlich auch der Wissenschaft an sich, weil nur das wird dem medizinischen Fortschritt helfen und wird uns helfen, zukünftig Impfstoffe weiter zu verbessern.
Diese extreme Debatte um die Impfschäden, also das war schon ziemlich aufwühlend, fand ich. In unserem Freundeskreis zum Beispiel gibt es eine Familie, die waren enorm skeptisch gegen den Impfstoff. Und die haben dann auch berichtet, dass ein Familienmitglied tatsächlich einen Impfschaden erlitten habe, mit wirklich massivem Krankheitserleben, mit Krankenhausaufenthalt, krankheitsbedingten Einschränkungen. Und die Ärzte konnten dafür keine Erklärung abgeben. Und die haben ganz offensichtlich, so wurde mir berichtet, eben gesagt, achselzuckend, naja, vielleicht ein Impfschaden. Dieser Umgang damit, das hat mich schon nachhaltig irritiert. Also diese Unsicherheit und diese Unwissenheit.
Ich weiß, dass das für uns Journalisten aber echt ein schwieriges Thema war. Die Fallhöhe war einfach so hoch. Also die Gefahr, dass wir missverstanden werden, dass jemand dann alles verkürzt, was wir über Komplikationen berichten und dann plötzlich ein Risiko im Raum steht, das es so gar nicht gibt. Mein Eindruck ist auch, dass jetzt immer noch viele meinen, die Covid-Impfstoffe hätten besonders viele unerwartete Nebenwirkungen gehabt. Und das stimmt einfach nicht von den Zahlen her. Aber andererseits, diese Komplikationen mit teilweise tragischem Ausgang beim Impfstoff von AstraZeneca, das war schon ein Schock.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, aufgrund einer aktuellen Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts setzt die Bundesregierung die Corona-Impfung mit AstraZeneca vorsorglich aus. Hintergrund sind neu gemeldete Fälle von Thrombosen der Hirnvenen, die in zeitlichem Zusammenhang mit einer AstraZeneca-Impfung stehen.
Mitte März 2021. Die Impfkampagne in Europa ist in vollem Gange. Ganz oben auf der Priorisierungsliste, neben alten Menschen, die älter sind als 80 Jahre, Personal in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit hohem Risiko, sich oder andere anzustecken. Darunter sind viele junge Frauen.
Mitten in die hoffnungsvolle Aufbruchsstimmung hinein erschüttert die Nachricht von unerwarteten Impfkomplikationen die Öffentlichkeit. In der niederösterreichischen Stadt Zwettl stirbt eine 49-jährige Krankenschwester an Thrombosefolgen, 10 Tage nach der ersten Dosis des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca. Kurz darauf erleidet eine Kollegin der Verstorbenen eine Lungenembolie, wenig später eine Krankenschwester aus Graz. Auch die dänische Medizinaufsicht berichtet von Verdachtsfällen.
In der Folge häufen sich Berichte über Menschen, die nach der Impfung ein Blutgerinnsel im Gehirn entwickeln, sogenannte Hirnvenenthrombosen. Sie alle hatten den Impfstoff Vaxzevria des britisch-schwedischen Pharmakonzerns AstraZeneca bekommen. Fast alle sind weiblich und jünger als 60 Jahre.
Dabei hatte die Ständige Impfkommission den Impfstoff zunächst ausdrücklich für jüngere Menschen empfohlen. Das Gesundheitsministerium reagiert schnell. Die Ärzte in den Impfzentren müssen sofort die Impfungen unterbrechen. 2 Wochen später ändert die STIKO ihre Empfehlung. Ab sofort dürfen nur noch Menschen den sogenannten Vektorimpfstoff erhalten, die älter sind als 60 Jahre. Für diese Altersgruppe wurden keine Komplikationen berichtet.
Noch ist die Impfbereitschaft hoch. Knapp 80% der Erwachsenen lassen sich in dieser ersten Phase der Kampagne impfen, so das Impfdashboard des Robert-Koch-Instituts. Ab diesem Zeitpunkt machen erste Halbwahrheiten und Fake News die Runde, auch über die mRNA-Impfstoffe. Auf Social Media kursieren pseudowissenschaftliche Warnungen vor Unfruchtbarkeit, vor einer vermeintlichen Veränderung des Erbguts und vieles mehr. Die große Sorge: Können solche Gerüchte die Impfbereitschaft beeinträchtigen?
Dies ist die 7. Folge unseres Podcasts 5 Jahre Corona – Was haben wir gelernt? Aus dem Blickwinkel der Wissenschaft betrachtet, wie wäre es im Falle einer neuen Pandemie? Wird die Geschichte sich wiederholen? Stehen wir besser da, weil wir Erfahrungen und Erkenntnisse aus den vergangenen Jahren nutzen können? Ich bin Corinna Hennig. An meiner Seite in diesem Podcast ist meine Kollegin Daniela Remus. Wir haben schon in der letzten Folge über die pharmazeutischen Maßnahmen gesprochen, also über Medikamente und Impfstoffe, wie sowas überhaupt erforscht wird und wie gut wir in dieser Hinsicht auf kommende Gesundheitskrisen vorbereitet sind. In dieser Folge wollen wir jetzt das Thema Impfen nochmal ausführlicher beleuchten. Denn es war ja nicht nur der Game Changer, sondern auch ein Thema, an dem sich viele Debatten entzündet haben. Und ich darf schon mal spoilern, dazu haben wir uns heute auch einen Gast eingeladen.
Die Debatten um Impfnebenwirkungen, Impfkomplikationen und Impfschäden sind ein ganz heikles Thema während der Pandemie gewesen und auch danach noch. Die Berichterstattung dazu muss man also immer in viele Erklärungen einbetten. Das haben wir ja sehr schnell gemerkt, damit wir nicht falsch verstanden werden. Und deshalb fangen wir auch hier am besten damit an, zunächst noch einmal festzuzurren, klarzuzurren, was die Impfungen eigentlich tatsächlich bewirkt haben. Und was vielleicht eben auch nicht. Denn auch da kursieren ja jede Menge Halbwahrheiten und Missverständnisse.
Also, der Nutzen ist tatsächlich eindeutig. Die WHO Europa, die Weltgesundheitsorganisation mit ihrer Europasektion, hat im Januar 2024 eine Studie veröffentlicht, der zufolge allein in der europäischen Region rund 1,4 Millionen Menschenleben durch die Impfung gerettet worden sind. Zurzeit geht man davon aus, dass in Europa insgesamt rund 2,5 Millionen Menschen an Covid gestorben sind. Ohne Impfung wären es nach diesen Berechnungen also fast 4 Millionen Tote gewesen.
Ja, und noch eine Studie zur Illustration. Wissenschaftler vom Imperial College in London haben eine Modellierungsstudie gemacht. Also vereinfacht gesagt, in diesem Fall, sie haben Berechnungen aufgestellt und sie haben dafür das erste Jahr mit Impfstoff während der Pandemie untersucht und das in 185 Ländern. Und demnach, also weltweit betrachtet, hat die Impfung die Zahl der zu erwartenden Todesfälle um 63% reduziert in diesem Zeitraum. Mhm. Und in konkreten Zahlen sind das fast 20 Millionen Menschenleben. Und hätte die Impfquote höher gelegen, dann wäre dieser Effekt auch noch deutlicher geworden, so die Studienautoren vom Imperial College. Also nochmal zur Erinnerung, der Grippevergleich, der zu Anfang der Pandemie kursierte, also dieses Covid ist so harmlos wie eine Grippe, stimmte auch in der späteren Phase der Pandemie nicht.
Allerdings.
Und letztlich auch bis heute nicht, zumindest wenn man den Erkenntnissen des Datenserum-Instituts des dänischen Gesundheitsdienstes folgt. In Folge 4 haben wir schon eine aktuelle Studie zitiert, wonach für die vergangenen 3 Jahre gilt, das Risiko, an Covid zu sterben, war doppelt so hoch wie das, an Influenza zu sterben.
Wobei ich übrigens den zweiten Teil des Satzes, also so harmlos wie eine Grippe, auch schon schwierig finde. Denn auch wenn Covid deutlich gefährlicher war, die echte Grippe, also Influenza, ist für sich genommen auch ganz und gar nicht harmlos für manche Menschen. Wie man jetzt in der aktuellen Grippewelle sieht. Die ist diesen Winter ja ziemlich heftig. Auch einzelne Kinderkliniken mussten sogar schon Patienten in andere Städte verlegen. Aber zurück zu Covid. Wie gefährlich Corona für Ungeimpfte auch noch mit der etwas milderen Omikron-Variante war, zeigten zum Ende der Pandemie hin Daten aus Hongkong. Da war die Impfquote unter Älteren nämlich sehr niedrig damals und es starben besonders viele Menschen an Covid. Aber auch in Deutschland war es nicht so, dass es keine Todesfälle mehr gab. Lothar Wieler, der damalige Chef des Robert-Koch-Instituts, sagte im März 2022 auf einer Pressekonferenz das hier.
Jede Woche sterben aktuell mehr als 1000 Menschen im Zusammenhang mit einer Omikron-Infektion in unserem Land. Viele dieser Todesfälle hätten durch Impfungen und andere Möglichkeiten der Infektionsprävention verhindert werden können.
Trotzdem hört man ja immer wieder von vielen, dass sie rückblickend denken, die Impfung war offenbar überhaupt gar nicht nötig.
Stimmt.
Und das liegt natürlich einerseits am Präventionsparadox. Darüber hatten wir ja in der ersten Folge auch schon gesprochen. Diese Wahrnehmung, ach, das war doch alles gar nicht so schlimm, die blendet eben sehr häufig aus, dass es eben genau deshalb, also wegen der ergriffenen Maßnahmen, nicht so schlimm war. Das andere Problem hat aber eben auch mit Kommunikation zu tun. Also der frühere Kanzleramtsminister Helge Braun sagte Anfang 2024 in einem Interview mit dem Spiegel, die Bundesregierung habe die Wirkmächtigkeit der Impfstoffe falsch eingeschätzt. Mhm. Wörtlich, wir haben das Impfen als eine Lösung für den Ausstieg aus der Pandemie beworben und eine Erwartung geschürt, die wir am Ende nicht erfüllen konnten.
Genau. Und ich finde, das ist eine etwas problematische Aussage, wenn man sie wörtlich nimmt. Denn das Impfen war der Ausstieg aus der Pandemie. Hm. Wären nicht so viele Menschen geimpft worden, hätte man nämlich nicht aufhören können mit Kontaktbeschränkungen, Masken und Testen. Oder nur sehr viel später. Denn sonst wäre das Gesundheitssystem weiter überlastet gewesen. Es gibt ja auch noch andere Krankheiten, das darf man nicht vergessen. Die machen ja nicht einfach Pause. Und es wären weiter viele Menschen an dem Virus gestorben.
Ja, was er aber ja meinte war, zu Beginn der Impfkampagne ist in der Öffentlichkeit der Eindruck entstanden, die Impfstoffe könnten auch die Ansteckung verhindern. Mhm. Die Medizin spricht dann ja von steriler Immunität, aber im Studiendesign der Hersteller der ersten drei Impfstoffe war das gar nicht untersucht worden. Also ihnen ging es darum, eine symptomatische und schwere Covid-Erkrankung zu verhindern und das hat ja auch in weiten Teilen wirklich geklappt.
Ja, aber ganz falsch war das mit dem Übertragungsschutz trotzdem nicht. Mhm. Denn anfangs deutete viel darauf hin, dass die Impfungen auch bloße Ansteckungen reduziert haben. Also auch solche ganz ohne Symptome. Da gab es Studien aus England, die sogenannte Sekundärinfektionen im Haushalt untersucht haben. Also die Frage, steckt sich jemand aus meiner Familie an, wenn ich infiziert nach Hause komme? Und da konnte man einen deutlichen Unterschied zwischen Geimpften und Ungeimpften erkennen. Das haben wir damals auch hier im Podcast besprochen. Später ist das Virus allerdings mutiert und deshalb waren die Impfungen gegen die bloße Ansteckung dann tatsächlich nicht mehr ganz so wirksam.
Also das Virus ist sozusagen ein bisschen aus der Impfung rausmutiert.
Genau. Und jetzt kommt's aber, die allgemeine Wahrnehmung, grob gesagt, Impfung schützt nicht vor Weitergabe des Virus, die war zumindest in der vierten Welle, also Ende 2021, definitiv nicht ganz richtig. Denn da gibt es tatsächlich eine Studie zu, unter anderem von der Kommunikationspsychologin Cornelia Beetsch und dem Modellierer Dirk Brockmann, die ist im Nature Journal Communications Medicine erschienen. Die haben sich angeguckt, wie die Infektionsdynamik während der vierten Covid-Welle in Deutschland war. Es gab ja Daten vom Robert-Koch-Institut zu den sogenannten Durchbruchsinfektionen, also wenn sich Menschen trotz Impfung angesteckt haben. Und dann gibt es noch ein paar mehr Parameter zu Alter, Impfquote und so weiter, die in so einer Modellierung berücksichtigt werden. Am Ende einfache Rechnung, sagt der Modellierer Dirk Brockmann.
Es ist einfach nur ein bisschen Buchhaltung am Ende. Und dann kann man eben ausrechnen, zu einem bestimmten Impfgrad in der Population kann man dann ausrechnen, wo finden die Infektionen statt. Und da hat sich dann ergeben, übrigens nicht nur aus unserer Studie, die dann publiziert worden ist, sondern auch anderen, dass zu dieser Zeitpunkt, dass die allermeisten Infektionen getragen worden sind durch Übertragung zwischen zwei Individuen, von denen mindestens eine ungeimpft ist.
Und zwar 2/3 bis 3/4 aller Ansteckungen. Modellierer machen ja in der Regel sozusagen Best-Case-, Mittel- und Worst-Case-Szenarien und irgendwo da bewegt sich das Ergebnis. Und bei einem großen Teil dieser Ansteckungen waren offenbar sogar beide Seiten ungeimpft, also die infizierte Person und die, die sich angesteckt hat.
In den Kliniken wurden damals tatsächlich überproportional viele Leute behandelt, die nicht geimpft waren. Ich habe für diesen Podcast ja mit Stefan Kluge gesprochen, den haben wir ja auch schon mehrmals gehört. Das ist der Chef der Intensivmedizin am Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf. Und er hat mir erzählt, wie schwierig es emotional für Pfleger und für Ärztinnen war, in dieser extremen Belastung immer wieder Menschen zu behandeln, die sich nicht hatten impfen lassen wollen, die aber dann schwer krank wurden und auf die Intensivstationen kamen, wo ohnehin schon alle ziemlich überlastet waren.
Aber das muss man dann halt runterschlucken. Und es gab dann ja auch viele Gruppen, die man nicht so erreicht hat mit diesem Impfaufruf. Aber das waren natürlich zum Teil dann auch bizarre Situationen, wo wir, das waren ja wenige, aber wirklich hartnäckige Corona-Leugner wegen einer Corona-Lungenentzündung behandeln mussten, die dann aber leugneten, dass sie deswegen krank sind, aber trotzdem beatmet werden wollten. Also das waren schon bizarre Situationen, aber es waren natürlich extreme Einzelfälle, die einem so in Erinnerung bleiben.
Okay, trotz allem, egal wie es sich in der Sache darstellt, dieser Satz hier von Jens Spahn, dem damaligen Gesundheitsminister, war für viele ein Triggerpunkt in der öffentlichen Debatte.
Wir erleben gerade vor allem eine Pandemie der Ungeimpften und die ist massiv.
Ungeimpfte fühlten sich immer mehr stigmatisiert und öffentlich attackiert. Und weil wir ja fragen wollen, was haben wir fürs nächste Mal gelernt, wollen wir hier ein bisschen tiefer einsteigen in die Frage, was für ein Risiko eigentlich tatsächlich hinter der Impfung steckt und welches nicht. Mhm. Und warum dieses minimale Risiko für viele Menschen offenbar so schwer wiegt. Denn längst nicht alle, die sich nicht haben impfen lassen wollen, sind ja Corona-Leugner. Und das Thema Impfschäden ist eins, bei dem in der Berichterstattung und in der Wahrnehmung offenbar so einiges schiefgelaufen ist. Da gibt es also durchaus Lehren, die wir fürs nächste Mal ziehen sollten.
Und dazu haben wir uns, ich habe es eben schon angekündigt, einen Kollegen eingeladen, der das Thema schon während der Pandemie ausführlich recherchiert hat, den Wissenschaftsjournalisten Joachim Budde. Joachim, ganz kurz vorab, du bist geimpft.
Ja klar, mein Impfpass ist ziemlich lückenlos.
Und kennst du viele Menschen, die zögerlich waren, also skeptisch und sich lieber nicht impfen lassen wollten?
Da muss ich ein bisschen nachdenken. Also im Freundes- und Bekanntenkreis eigentlich niemanden. Ich kenne aber jemanden, die gerade den AstraZeneca-Impfstoff bekommen hatte, als das mit den Sinusvenenthrombosen losging. Mhm. Dabei bilden sich ja Gerinnsel im Blut, die die Gefäße verschließen können und so zu Herzinfarkten, Schlaganfällen, Lungenembolien führen können. Und die Frau hatte ein paar sorgenvolle Tage. Aber ihre grundsätzliche Überzeugung, sich impfen zu lassen, hat das nicht ins Wanken gebracht.
Mhm. Also Stichwort Impfschäden. Ab einem bestimmten Zeitpunkt gab es eine Menge Berichte über Menschen mit angeblichen Impfschäden. Zeitungen und Online-Plattformen waren voll davon. Und da entstand so ein bisschen der Eindruck, das wäre wirklich ein riesengroßes Problem bei den Covid-Impfstoffen. Und das passt ja nicht zu den Daten, die wir kennen, von den AstraZeneca-Komplikationen mal abgesehen. Ja. Dann lass uns doch mal anfangen, Joachim, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und als erstes überhaupt mal zu definieren, was ist denn überhaupt ein Impfschaden?
Also bei Impfschaden nehmen wir am besten die Definition aus dem Gesetz. Im Infektionsschutzgesetz steht, wer durch eine Schutzimpfung eine gesundheitliche Schädigung erlitten hat, erhält wegen der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen dieser Schädigung auf Antrag Versorgung in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes. Wunderbares Gesetzesdeutsch. So einen Antrag können einmal die Menschen stellen, die von einem solchen Schaden betroffen sind. Mhm. Aber es können auch ihre Eltern, ihre Kinder, ihre Ehepartner stellen, etwa um im schlimmsten Fall eine Witwen- oder Waisenrente zu bekommen.
Das heißt, ein Impfschaden ist in gesundheitlicher und wirtschaftlicher Hinsicht definiert als die Folge einer Impfung, die über eine übliche Impfreaktion hinausgeht.
Genau, und diese üblichen Impfreaktionen kennen ja alle zur Genüge. Ne? Schmerzen an der Stelle, wo man die Spritze gekriegt hat, eine Rötung, eine Schwellung, Fieber, Unwohlsein, auch über mehrere Tage. Das sind diese sogenannten Impfreaktionen. Die sind ein gutes Zeichen, denn die zeigen, unser Immunsystem springt an und genau das soll eine Impfung ja erreichen. Mhm. Denn eine Impfung täuscht unserem Körper eine Infektion vor. Das heißt, wir merken oder der Körper merkt, da kommt was Feindliches und geht in einen mehr oder weniger heftigen Alarmzustand. Und in dieser Zeit lernt unser Immunsystem, woran es die Coronaviren erkennt und bildet die Abwehrzellen dann.
Aber diese Impfreaktionen, von denen du gerade gesprochen hast, die verschwinden ja spätestens nach ein paar Tagen wieder.
Genau. Aber solche üblichen Impfreaktionen können durchaus erheblich sein. In Großbritannien begannen die Impfungen ja am 8. Dezember 2020 und schon zwei Tage später gab es Meldungen von zwei Krankenschwestern, die nach der Impfung einen sogenannten anaphylaktischen Schock erlitten hatten. Sie waren also allergisch gegen Bestandteile der Impfung.
Oh ja, ich erinnere mich dran. Schon das hat ein großes Medienecho gehabt.
Allerdings, ihre Reaktion war aber keine große Überraschung, denn die beiden Frauen hatten vorher schon auf andere Impfungen allergisch reagiert. Mhm. Und zum Glück lassen sich solche allergischen Reaktionen gut behandeln und sind ja auch bei anderen Impfungen gar nicht so selten. Die Vorsichtsmaßnahme deshalb kennt ja sicherlich jeder. Nach jeder Impfung sagt mir meine Ärztin, ich soll noch 10 Minuten im Wartezimmer sitzen bleiben. So schnell ist die Gefahr dann auch schon wieder vorüber.
Also, um es ganz deutlich nochmal hier zu sagen, so ein anaphylaktischer Schock ist kein Impfschaden.
Nein. Ich habe da später auch noch was zu recherchiert und mit SpezialistInnen für Allergologie gesprochen und die haben mir versichert, dass sich fast alle Menschen mit Allergien impfen lassen können. Mhm. Menschen mit einem einfachen Heuschnupfen zum Beispiel brauchen sich meistens überhaupt keine Sorgen zu machen. Wenn jemand schon mal einen anaphylaktischen Schock hatte, sollte sie oder er einen Allergologen um Rat fragen. Ein weiteres Warnsignal kann sein, wenn man auf Bestandteile von Medikamenten schon mal allergisch reagiert hat, also auf Abführmittel oder auf Kontrastmittel, wie sie bei Röntgenuntersuchungen eingesetzt werden, oder aber auch auf Kosmetika.
Also wir sprechen jetzt hier in medizinischer Hinsicht, nicht in juristischer.
Ganz genau. Von einer Impfnebenwirkung oder einer Impfkomplikation spricht man dann, wenn sie nach 3 oder mehr Tagen auftritt und mehr ist als eine Impfreaktion. Mhm. Also alles, was über die normale Impfreaktion hinausgeht. Man kennt das ja auch von anderen Medikamenten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie blablabla. Ich gehöre zu den Leuten, die das nur selten oder nie tun. Aber
ich auch.
Da stehen die Nebenwirkungen drauf. Und wie häufig sie sind oder wie selten sie sind, und sowohl für Impfreaktionen als auch für Komplikationen, jetzt im konkreten Fall Corona gilt, die allermeisten waren schon aus den Zulassungsstudien bekannt. Also sie standen auch von Anfang an auf dem Beipackzettel der Impfstoffe.
Aber eben nicht alle. Wir haben ja eben schon kurz die Sinusvenenthrombosen angesprochen oder Hirnvenenthrombosen nach der Impfung mit dem Impfstoff von AstraZeneca. Und dann gab es ja auch noch Berichte über Myokarditis, also Herzmuskelentzündungen.
Ja, das stimmt.
Da waren vor allem Jungs ab der Pubertät und junge Männer betroffen, und zwar wiederum nach der Impfung mit mRNA-Impfstoffen.
Genau, die sind erst im Laufe der Impfkampagne aufgefallen, weil sie so selten sind. Die stehen mittlerweile aber übrigens auch auf den Beipackzetteln.
Lass uns mal ein bisschen näher ranzoomen und erklären, wie man überhaupt feststellen kann, ob jemand tatsächlich eine Impfkomplikation hat. Ich sag's mal salopp, wenn ich mir eine Woche nach der Impfung das Bein breche, dann denke ich ja vermutlich auch nicht, das kommt vom Impfstoff. Wenn ich aber Gesichtslähmungen kriege oder extreme Erschöpfungszustände, dann könnte man sich vielleicht schon Gedanken machen. Trotzdem hat man den Eindruck, in Deutschland ist das ein ganz spezielles Thema. Von Christian Rosten stammt ein schönes Zitat aus dem Podcast damals, aus Folge 62.
Also sagen wir mal, wir machen über 4-5 Monate eine Impfung bei 30.000 Leuten. Wie viele Leute werden da sterben? Das sind also Hunderte. Ne? Das ist aber nicht immer auf den Impfstoff zurückzuführen. Wir könnten auch genauso gut 30.000 Leuten 4 Monate lang Beethovens 9. vorspielen. Da würden auch welche sterben, aber auch nicht an der Musik. Ne? Sondern das ist nun mal so, dass in jeder Bevölkerung Leute sterben.
Das war vor fast 5 Jahren und jetzt habe ich mit Christian Drosten nochmal über dieses Bild mit Beethoven gesprochen, als ich ihn in Berlin besucht habe.
Diese sehr starke Polarisierung ist wirklich in Deutschland entstanden, weil vieles nicht gut kommuniziert wurde, was das ganze Ausbringen von einer Impfung angeht. Und auch bis heute ist die Diskussion über die Nebenwirkungen der Impfung, der Impfschäden, nicht gerade in einem guten Fahrwasser, also nicht gerade nah an der Objektivität. Also ich kann mich zum Beispiel nicht daran erinnern, dass irgendwo in den Medien mal der Bericht dazu vom Paul-Ehrlich-Institut wirklich durchstiegen wurde und in seinen Aspekten diskutiert wurde. Und das ist nun mal unsere staatliche Stelle für Pharmakovigilanz und die machen das extrem gut und die machen das nicht schlechter oder nicht besser oder anders als andere Institutionen in anderen Ländern. Und da entsteht ja überhaupt erst die Datenlage. Und diese Datenlage, die müsste doch mal betrachtet werden.
Dann machen wir das doch mal, zumindest ein bisschen. An den Zulassungsstudien für die Corona-Impfstoffe nahmen 40.000 Freiwillige teil. Bei AstraZeneca waren es 24.000. Verglichen mit anderen klinischen Studien sind das sehr viele Teilnehmer. Mhm. Übrigens, jeweils die Hälfte bekam den Impfstoff, die andere Hälfte eine Placebospritze, also zum Beispiel Kochsalzlösung. häufige Nebenwirkungen oder Impfreaktionen wie der Impfarm, die Kopfschmerzen oder die grippeähnlichen Symptome konnten die Studien so sehr gut ermitteln.
Ja, aber je seltener Beschwerden auftreten, desto schwieriger sind sie ja zu erkennen, also auch in solchen großen Studien.
So ist es. Wenn Nebenwirkungen so selten sind, dass sie gerade mal bei 100 von einer Million Geimpften oder noch seltener auftreten, dann rutschen sie schlicht durch bei den klinischen Studien. Fachleute haben das 2021 in den ersten Wochen der Impfkampagne mal an einem Beispiel beschrieben. Das Guillain-Barré-Syndrom ist eine Erkrankung, die zum Beispiel nach Virusinfektionen auftreten kann.
Also auch nach Covid?
Ja, aber eben auch bei vielen anderen. Das läuft so ab, zuerst sind die Füße gelähmt und diese Lähmungen steigen die Beine hinauf und breiten sich auf den ganzen Körper aus. Wenn es auch die Atemmuskulatur betrifft, dann kann das lebensgefährlich sein. Mhm. Aber man kann das behandeln. Was ich sagen will, ist, das Guillain-Barré-Syndrom tritt in der Bevölkerung ständig auf.
Das ist also das, was man Hintergrundinzidenz nennt. Hintergrundrauschen, weil es ständig im Hintergrund da ist sozusagen.
Ja, genau. Und diese Hintergrundinzidenz ist beim Guillain-Barré-Syndrom 10 zu einer Million. Also von einer Million Menschen entwickeln statistisch gesehen 10 Personen das Guillain-Barré-Syndrom. Und zwar aus ganz unterschiedlichen Gründen, haben wir ja gerade gesagt, die mit einer Impfung gar nichts zu tun haben. Mhm. Wenn jetzt eine Impfung das normale Grundrisiko verdoppeln würde, dann würden ja 20 von einer Million Geimpften ein Guillain-Barré-Syndrom entwickeln. Um das in einer klinischen Studie zeigen zu können, müsste sie mehr als 2 Millionen Menschen umfassen.
Ja, weil das auch dann ja immer noch so selten wäre, dass sich in einer Studie mit weniger Probanden womöglich nur ein einziger Fall zeigen würde. Also praktisch unmöglich, das festzustellen.
Genau. Darum gibt es nach dem Start der Impfkampagne die sogenannte Impfstoffvigilanz oder Pharmakovigilanz. Zuständig dafür ist in Deutschland das Paul-Ehrlich-Institut, das PEI, das Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel. Das haben wir von Christian Drosten ja eben schon gehört. Das PEI sammelt Meldungen von Verdachtsfällen von Impfkomplikationen. MedizinerInnen oder die Hersteller, aber auch Apotheker sind verpflichtet zu melden, wenn sie den Verdacht haben, dass Beschwerden durch Impfungen oder durch Medikamente ausgelöst werden.
Ja, aber im Prinzip kann das ja jede und jeder melden. Also da gibt es ja zum Beispiel so ein Formular auf der Website des PEI. Und während der Corona-Pandemie hat das PEI außerdem eine App ausprobiert. Einige erinnern sich vielleicht noch, die hieß SafeVac.
Genau, das PEI sammelt die Meldung auf verschiedenen Wegen und schaut dann, kommen Beschwerden bei Geimpften häufiger vor, als man das erwarten kann, liegen sie über dieser Hintergrundinzidenz. Mhm. Und das PEI schaut sich auch nicht nur Daten aus Deutschland an, sondern die Informationen laufen bei der EMA, der Europäischen Aufsichtsbehörde für Medizinprodukte, zusammen, aus der gesamten EU. Und die wiederum tauscht sich über die EU hinaus aus, letztlich weltweit im Rahmen der Weltgesundheitsorganisation WHO. Mhm. Da sind in den vergangenen 4 Jahren Daten über Milliarden von Impfungen zusammengekommen.
Und ein Beispiel, wo die Impfstoffüberwachung sehr gut funktioniert hat, sind ja die erwähnten Sinusvenenthrombosen im Zusammenhang mit dem Impfstoff von AstraZeneca. Mhm. Das war im März 2021, also ein Vierteljahr nach Beginn der Impfkampagne.
Aber solche Sinusvenenthrombosen waren in den Zulassungsstudien verborgen geblieben, mhm, weil sie eben auch als Impfkomplikation doch sehr selten sind. Und da zeigt sich dann die Stärke der internationalen Zusammenarbeit. Die skandinavischen Länder hatten Impfregister. Dort konnte man die Thrombosefälle schnell mit den Impfungen abgleichen.
Ja, aber solche Impfregister gab und gibt es ja auch in Deutschland nicht.
Leider, muss man dazu sagen. Ich will noch mal eine Zahl nennen. Insgesamt hat die Europäische Arzneimittelagentur bis April 2021 ungefähr 200 Fälle von Sinusvenenthrombosen registriert. In derselben Zeit haben 34 Millionen Menschen den AstraZeneca-Impfstoff erhalten.
Das verdeutlicht ein bisschen die Dimension. Ich habe auch noch ein anderes Beispiel, habe ich eben ja schon kurz gesagt. Herzmuskelentzündungen, Myokarditis im Fachjargon, nach Impfungen mit den mRNA-Impfstoffen, also BioNTech und Moderna. Auch die sind viel zu selten aufgetreten, um sie in den Zulassungsstudien schon entdecken zu können.
Da kamen ja die ersten Meldungen aus Israel, wo es auch exzellente Datensysteme gibt, also elektronische Krankenakten und Impfregister. Wie viel eine Verknüpfung von Krankenakte und Impfregister bringen kann, haben wir übrigens auch 2009 schon gesehen, als in Skandinavien nach der Impfung gegen die sogenannte Schweinegrippe zusätzliche Fälle von Narkolepsie aufgetreten sind. Finnische Schlafmediziner hatten damals einen Verdacht. Sie glichen dann die Daten in den Registern ab und fanden heraus, dafür war einerseits ein Impfverstärker verantwortlich.
Also ein Zusatz in einem Schweinegrippeimpfstoff.
Genau. Es muss aber noch was dazukommen, und zwar die Betroffenen mussten eine seltene genetische Veranlagung haben, damit so eine Narkolepsie ausgelöst wurde. Ich kann zur Beruhigung sagen, dieser Impfverstärker ist seitdem nicht mehr im Einsatz.
Also das können wir schon mal als Learning aus der Pandemie kurz festhalten. Wir haben ja hier im Podcast schon über Digitalisierung und die Notwendigkeit einer besseren Datenerfassung gesprochen. Und das ist eben auch beim Thema Impfkomplikationen wirklich wichtig. Wenn Daten besser verknüpft werden, dann könnte das eben auch helfen, Impfkomplikationen schneller aufzudecken, die zwar sehr selten sind, aber die trotzdem für eine bestimmte Gruppe von Menschen eben sehr relevant sein könnten.
Allerdings muss man auch sagen, wir haben gesehen, dass das auch so schon ziemlich gut funktioniert, weil wir eben so gute Daten aus dem Ausland haben und weil die Behörden in Deutschland und Europa eng vernetzt sind.
Das stimmt, aber Daten aus dem eigenen Land wären ja trotzdem hilfreich, weil sie natürlich besser zur tatsächlichen Bevölkerung passen, zur Altersstruktur und zur Hintergrundinzidenz in Deutschland. Und weil es ja sein kann, dass es Fragen gibt für deutsche Forscherinnen und Forscher, die sie ausdrücklich über Menschen in Deutschland beantworten wollen. Ich will noch ein Beispiel nennen, wie es beim anderen Impfstoff gelaufen ist.
Ich ahne schon, du meinst die HPV-Impfung. Ja, da gab es ja auch mal Gerüchte, ne?
Genau. Viele erinnern sich, vor gut 15 Jahren wurde in Europa der Impfstoff gegen das humane Papillomavirus, kurz HPV, eingeführt. Er schützt Mädchen und Frauen vor Gebärmutterhalskrebs. Und auch bei Männern können diese Viren ja Geschwüre auslösen, die der Impfstoff verhindert. Nach einer Weile tauchten aber Meldungen auf über junge Frauen, die nach der Impfung an chronischer Müdigkeit oder Schmerzsyndrom oder sogar an multipler Sklerose litten. Und das Vertrauen in diese Impfung ist weltweit eingebrochen. Aber weil in Dänemark und Schweden die Daten der Patienten aus den digitalen Krankenakten praktisch auf Knopfdruck mit dem Impfregister verknüpft werden können, konnten Forschende sich bei fast 1 Million Mädchen ziemlich genau angucken, ob das stimmt. Von denen war fast 1/3 gegen HPV geimpft. Und mit diesen Zahlen konnten sie den Verdacht dann widerlegen. Es gab also kein Problem mit der HPV-Impfung, auch wenn das erst danach aussah.
Also quasi der umgekehrte Fall. Auch dafür sind digitale Datenstrukturen also gut, um gesichert Entwarnung geben zu können, wenn es eben keine Komplikationen gibt.
Die Akzeptanz für die HPV-Impfung hat dadurch in ganz Europa wieder zugenommen. Die Impfung gilt heute als wirklich wichtig, um spätere Krebsfälle zu verhindern. Und wenn man sich das anguckt, auch diese Impfung ist ein Erfolg. Das Robert-Koch-Institut schreibt, dass sie Krebsvorstufen im Gebärmutterhals um 94% gesenkt hat. Das ist ja eine Wahnsinnszahl. Und im Analbereich auch um 76%.
Aber lasst uns jetzt nochmal zurückkommen zu den Impfkomplikationen in der Pandemie. Bei vielen Verdachtsfällen hat sich dann aber ja herausgestellt, dass es gar keinen Zusammenhang gab, also so wie bei der HPV-Impfung.
Ja, es gibt auch da Beispiele bei Corona, wo es viele Meldungen oder sogar ein Signal gab, sich bei näherer Untersuchung aber gezeigt hat, dass die Beschwerden zwar kurz nach der Impfung aufgetreten sind, aber nicht mit ihnen zusammenhängen dürften.
Also nochmal kurz zur Erklärung, Signal heißt, dass es den Verdacht auf einen Zusammenhang zur Impfung gibt.
Genau, dass die Zahl der Meldungen die statistische Häufigkeit bestimmter Symptome zu normalen Zeiten übersteigt, also diese Hintergrundinzidenz, von der wir ja schon gesprochen haben. Und dass auch erste Untersuchungen in diese Richtung weisen. Ich habe da gleich zwei Beispiele. Es ist ja gar nicht so selten, dass jemand einen Impfschaden vermutet, Ärztinnen und Ärzte dann aber feststellen, dass er eine ganz andere Erkrankung hat, von der dieser Mensch vor der Impfung einfach nichts wusste. Ein Beispiel ist die Multiple Sklerose. Bei Multiple Sklerose greift das Immunsystem die Schutzhülle von Nervenzellen an, im ganzen Körper, auch im Gehirn. Betroffene bekommen Taubheitsgefühle, ihre Muskeln werden schwächer. Die Krankheit fängt ganz langsam an und kann sich im Laufe der Zeit verstärken. Ganz zu Anfang bemerken viele Betroffene die Krankheit noch gar nicht. Die MS bleibt in so einem Fall still, bis es einen Auslöser gibt. Die Erkrankung wird also häufig dann zufällig entdeckt. Zum Beispiel, wenn diese Menschen nach einem Unfall eine Kernspintomographie vom Kopf machen lassen müssen. Oder eben, wenn ihr Immunsystemarbeit bekommt. Das hat mir Peter Berlet gesagt von der Deutschen Gesellschaft für Neurologie. Mit dem habe ich ein Interview geführt. Das war ja in der Pandemie. Und in der Pandemie habe ich die wenigsten Interviewpartner wirklich persönlich treffen können, weil es einfach mit Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen nicht mit drin war. Den habe ich also remote interviewt. Und er hat mir gesagt, ein zweites Beispiel ist eben für so eine zufällige Entdeckung, wenn das Immunsystem Arbeit bekommt.
Dabei sind typische Auslöser häufig Infekte. Also es kann ein grippaler Infekt sein, kann aber natürlich auch eine Impfung sein, weil auch eine Impfung natürlich zu einer Aktivierung des Immunsystems führt und damit dann zu einer ersten klinischen Manifestation der MS. Und dann muss man eben sagen, dann ist die Impfung nicht ursächlich für die MS, sondern war Auslöser einer ersten Manifestation der Multiplen Sklerose.
Und das kann man sogar belegen, also dass die Impfung nicht die Ursache für die Erkrankung ist.
Ja, denn im MRT können Ärztinnen und Ärzte so typische kleine Vernarbungen im Gehirn feststellen und auch sehen, dass die schon älter sind.
Also mit bildgebenden Verfahren.
Genau. Dann hat eine Impfung oder eine Infektion etwas sichtbar gemacht, was vorher schon da war. Ein ähnliches Beispiel bei der Corona-Impfung ist die Gürtelrose oder Herpes Zoster. Das ist schmerzhafter Ausschlag am Bauch, Rücken und an der Hüfte, den das Varicella-Zoster-Virus auslöst.
Das ist der Erreger der Windpocken.
Genau, der Windpocken. Und wenn die wieder abklingen, dann kann das Virus trotzdem unbemerkt im Körper bleiben und sich vor dem Immunsystem verstecken. Mhm. Wenn dann eine andere Infektion oder einfach das Alter dazu führen, dass das Immunsystem schwächelt, können die Windpockenviren wieder aktiv werden und diese Gürtelrose auslösen. Trotzdem wurden die Covid-Impfstoffe in diesem Fall zu Unrecht verdächtigt. Eine Forschergruppe von der University of California in San Francisco hat in einer großen Studie gezeigt, dass die Zahl von Gürtelrosefällen nach der Corona-Impfung im selben Rahmen lag wie zu anderen Zeiten. Und sie haben das sogar auch mit Influenza-Impfungen verglichen.
Also je seltener eine Impfkomplikation auftritt, desto schwieriger ist es, sie zu entdecken. Meistens funktioniert eine Diagnose dann ja über das Ausschlussprinzip. Also wenn jemand mit Beschwerden kommt, für die sich kein anderer Grund findet und ein möglicher Mechanismus durch die Impfung denkbar ist, dann könnte es eine Impfkomplikation sein.
Ganz genau. Aber manchmal kann man einen Zusammenhang mit der Impfung auch etwas unmittelbarer nachweisen und zwar sogar mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit.
Das ist interessant. Hast du da ein Beispiel?
Genau. Von so einem Fall hat mir Harald Prüß erzählt. Er ist Neurologe an der Charité und forscht zu diesem Thema. Er hat mir von einem Patienten berichtet, ein älterer Mann, der in die Notaufnahme der Berliner Charité kam. Der Patient reagierte nicht mehr gut auf Menschen, die mit ihm sprachen. Sein Bewusstsein war getrübt. Und die Ärzte stellten eine Enzephalitis fest, eine Gehirnentzündung. Bei der Ursachensuche fiel der Verdacht nach Ausschluss aller anderen Möglichkeiten dann letztlich auf die Impfung. 2 Wochen zuvor hatte der Mann sich gegen das Coronavirus impfen lassen. Jetzt ist Harald Prüß niemand, der so einen Verdacht leichtfertig aussprechen würde. Er ist sich in diesem Fall des älteren Mannes aber einigermaßen sicher. Und das hat 2 Gründe. Er konnte den Patienten schon direkt nach Auftreten der Symptome eingehend untersuchen, wie das bei einer Gehirnentzündung und anderen Erkrankungen des zentralen Nervensystems üblich ist, untersucht er den Liquor, also das Nervenwasser, das das Hirn und das Rückenmark umspült. Normalerweise gibt es in diesem Nervenwasser so gut wie keine Entzündungszellen. Mhm. Doch bei diesem Patienten fanden Harald Prüß und sein Team gleich eine ganze Menge dieser Zellen. Sie haben dann Tests gemacht und festgestellt, das Immunsystem macht nicht das, was es soll. Es richtet sich gegen den eigenen Körper und greift Nervenzellen im Gehirn an bei diesem Mann. Ihm konnten die Ärztinnen und Ärzte deshalb mit einer Immuntherapie helfen.
Interessanter Fall. Jetzt hast du vorhin aber schon die internationalen Daten angesprochen, die bei der Europäischen Arzneimittelagentur gesammelt werden und auch vom Paul-Ehrlich-Institut veröffentlicht. Da kann man sehen, dass es weltweit ungefähr 3000 Meldungen gegeben hat, wo jemand den Verdacht auf einen Impfschaden oder eine Impfkomplikation hatte. Und zwar den Verdacht, den man mit Post-Vac beschreiben würde. Also Symptome, die der schweren Form von Long-Covid ähneln. Und die Hälfte davon kam aus Deutschland.
Das stimmt.
Obwohl es ja nun nicht so war, dass die Hälfte der Impfungen in Deutschland verabreicht wurde. Also da ist eine auffällige Schieflage. Da habe ich auch mit Christian Drosten drüber gesprochen, als ich ihn im Dezember an der Charité besucht habe. Und er hat ein Beispiel genannt, das dieses Problem, finde ich, ganz gut auf den Punkt bringt.
Könnte es sein, dass in Holland die Ärzte alle sagen, den Patienten ist schlecht geworden nach der Impfung und in Deutschland sagen sie alle, sie haben Herzrasen gekriegt? Wenn das so sein sollte, dann ist wahrscheinlich in beiden Fällen nichts dran. Dann ist der Hintergrund wahrscheinlich einfach der, dass in Holland in der Zeitung gestanden hat, es wird einem schlecht davon. Und in Deutschland hat in der Zeitung gestanden, man kriegt Herzrasen. Und auch Ärzte lesen die Zeitung. Und die sind sensitiviert. Ja, die sind besonders aufmerksam auf diese Nebenwirkungen, werden die eher melden. Das ist das große Problem in der spontanen Rückmeldung auf Verdachtssymptome für Impfnebenwirkungen.
Er hat ganz sicher recht. Es kann aber andersrum natürlich trotzdem sein, dass es ein sogenanntes Underreporting gibt, also dass Ärzte in anderen Ländern einfach weniger Verdachtsfälle melden, vielleicht weil sie ihre Patienten nicht so ernst nehmen oder die Patienten selbst eher keinen Zusammenhang herstellen.
Das stimmt. Allerdings ist es trotzdem nicht sehr plausibel, dass das in allen Ländern außer Deutschland gleichermaßen so ist und so gravierend ins Gewicht fällt. Und es gibt natürlich für die deutschen Meldungen auch ein objektivierendes System.
Mehrere Dinge werden dann gemacht. Also die Literatur wird nochmal nachausgewertet. Die Rohdaten der ursprünglichen Impfzulassungsstudien werden unter diesem Aspekt nochmal ganz genau nachgeschaut. Es wird gezielt an Impfärzte jetzt ein Fragebogen geschickt, der nach dieser Nebenwirkung nun fragt. Es werden Kontrollgruppen aufgebaut in klinischen Studien, um nochmal zu schauen, ob das wirklich statistisch auch vielleicht, nachdem man die Kontrollgruppe erhöht, doch noch rauskommt. Also es wird aktiv nach einem Hinweis gesucht, ob sich diese Nebenwirkung objektivieren lässt. Denn daran hängt ja ganz viel.
Okay, jetzt haben wir ja schon besprochen, dass man weiß, echte Impfschäden und Impfkomplikationen waren in der Corona-Pandemie sehr, sehr selten. Mhm. Aber wie selten genau, das kann man ja auch beziffern.
Mhm. Genau, und das ist die Sache mit der Risiko-Nutzen-Abwägung. Ganz wichtig, wenn ich mich infiziere, dann habe ich zum Beispiel ein relativ großes Risiko für eine Folgeerkrankung. Wenn ich mich impfen lasse, habe ich auch ein Risiko, aber ein sehr, sehr kleines für eine Impfkomplikation. Ich tausche also ein großes Risiko gegen ein sehr kleines ein. Mhm. Das ist aber intuitiv gar nicht so gut zu erfassen. Ich glaube, wichtig ist an der Stelle eins zu bedenken. Wenn man über die Anzahl schwerer Impfkomplikationen oder Impfschäden redet, dann muss man sehr schnell mit Zahlen hantieren, die man so aus dem Bauch heraus gar nicht so gut verstehen kann.
Ja, und das ist ein echtes Problem. Es fällt uns Menschen einfach total schwer, Wahrscheinlichkeiten zu überblicken und einzuordnen. Das sagt auch Tatjana Aue. Sie ist Psychologin an der Uni Bern in der Schweiz und beschäftigt sich mit Emotionen wie Angst, aber auch mit positiven Erwartungen an die Zukunft.
Wenn man mit Prozentangaben arbeitet, dann ist es oft auch schwierig für die Leute zu verstehen, was bedeutet das, so und so viel Prozent. Ich würde versuchen, bei diesen Zahlen, wenn es jetzt einer von 10.000 ist, dann würde ich versuchen, das herunterzubrechen, auf einen Ort beispielsweise, den die Leute kennen und sagen, hier ist ein Ort mit 2000 Einwohnern, dann ist da eine Person so betroffen, dass sie das und das gar nicht mehr machen kann.
Ich habe das mal versucht, indem ich die Stadt Köln genommen habe. Da wohnen ja rund 1 Million Menschen. Würden jetzt alle Einwohner Kölns geimpft, erlitten nach jetzigen Erkenntnissen statistisch gesehen etwa 10 von ihnen einen allergischen Schock.
Nach einer Impfung?
Genau, wegen der Impfung. Und wenn wir uns weitere Zahlen angucken, das PAI hat bis Ende März 2023, als die Impfkampagne endete, insgesamt etwas mehr als 340.000 Meldungen über den Verdacht einer Nebenwirkung bzw. Impfkomplikation erhalten.
Mhm. Über den bloßen Verdacht muss man ja noch mal festhalten.
Ja,
ne?
Das ist wichtig. Mhm.
Da ist noch nichts dran bestätigt. Mhm. Und in dieser Zeit gab es in Deutschland mehr als 192 Millionen Corona-Impfungen.
Genau. Ja, diese Gegenüberstellung ist auch wichtig und was aber auch besonders wichtig ist, sich immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, die schiere Anzahl der Meldungen sagt erstmal überhaupt nichts darüber aus, ob es wirklich einen Zusammenhang zwischen der Impfung und einer Nebenwirkung gibt. Das haben wir ja auch gerade schon besprochen. Ich habe die gravierendste Zahl mal rausgepickt. Es gab 3.315 Verdachtsfälle, in denen Menschen nach einer Corona-Impfung gestorben sind.
Also zeitlich gesehen nach einer Corona-Impfung.
Erstmal nur zeitlich gesehen. Genau. Aber davon hat das PAI in nur 127 Fällen dann einen tatsächlichen Zusammenhang mit der Corona-Impfung gesehen.
Mhm. 127 Tote, das klingt eigentlich aber trotzdem noch ganz schön viel. Mhm. Jetzt muss man das zur Einordnung eines möglichen Risikos aber vielleicht noch mal ins Verhältnis setzen, so tragisch jeder einzelne Fall ist. Das sind wie viel Prozent?
Wenn man das auf die Gesamtzahl der Impfungen, auf die 192 Millionen, die du vorhin gesagt hast, bezieht, dann hat es in 0,00006% der Impfungen einen Todesfall gegeben.
Wahnsinn, so viele Nullen.
Ja. Ja, und auch Prozent, ne? Bei denen das Paar im Zusammenhang für plausibel hält. Ich habe nochmal den Rat der Wissenschaftlerin befolgt und das versucht, auf eine Stadt herunterzubrechen. Diesmal habe ich Hamburg genommen. Da leben etwas mehr als 1,5 Millionen Menschen. Wenn die alle einmal geimpft wären, hätte es unter ihnen einen einzelnen Todesfall gegeben.
Also für alle, die jetzt mitgerechnet haben, trotzdem nochmal eine kleine Erklärung. Wir sprechen hier von Impfdosen, nicht von Geimpften. Sonst würden die Zahlen so nicht mehr stimmen. 192 Millionen Impfungen waren natürlich die Impfdosen, die in Deutschland verabreicht wurden.
Ja, ja, mit Booster und Auffrischung, genau. Erste, zweite, dritte mit Booster und Auffrischung, genau. Mhm.
Zu den Impfungen, das würde ich jetzt gerne noch ansprechen, gibt es ja gute Studien aus Israel, aus den skandinavischen Ländern, aus Großbritannien und auch aus den USA.
Ganz genau. Und die betrachten zum Teil jeweils etwa 1 Million Geimpfte und Ungeimpfte, Erkrankte und Gesundgebliebene. Also Daten über viele Menschen sind da enthalten. Eines zeigen alle diese Studien deutlich. Wer die Impfung fürchtet, muss erst recht Angst vor Covid-19 haben, weil das Risiko für schwere Komplikationen bei der Erkrankung deutlich größer ist.
Finde ich ganz wichtig, das immer wieder zu betonen.
Ja, du hast es ja vorhin auch schon mal mit dem Risiko, dass man ein großes Risiko gegen ein kleines tauscht. Wie selten? Dazu habe ich mal ein paar Beispiele zusammengestellt, zu denen es gute Zahlen gibt. Es gilt immer, wenn alle Einwohner Kölns sich impfen lassen, wie viele erleiden dann rein statistisch eine solche Komplikation? Und auf der anderen Seite, wenn alle Einwohner Kölns, 1 Million Menschen, an Covid erkranken, wie viele erleiden dann dieselben Komplikationen? Ich habe keine Komplikation gefunden, das ist auch ein kleiner Spoiler, die bei der Impfung auch nur annähernd so häufig aufgetreten wäre wie bei Covid-19.
Ja, lass uns doch mal das Beispiel Herzmuskelentzündung nehmen, Myokarditen.
Ja, da treten bei 1 Million Impflingen 19 zusätzliche Fälle auf. Mhm. Bei 1 Million Erkrankten aber gibt es doppelt so viele zusätzliche Fälle, nämlich 40.
Also zusätzlich zu der Hintergrundinzidenz.
Ganz genau, ja.
Das Risiko nach einer Corona-Infektion, eine Herzmuskelentzündung zu bekommen, ist also nach dieser Rechnung doppelt so groß wie nach der Impfung, als Folge der Impfung.
Genau.
Also das ist ja alles sehr deutlich, was du an Befunden zusammengetragen hast. Trotzdem hält sich ja das Gerücht hartnäckig, dass diese Komplikationen immer noch häufiger bei den mRNA-Impfstoffen vorkommen als nach anderen Impfungen, die wir ja schon sehr, sehr lange kennen und die alle auf einer ganz anderen Struktur basieren.
Ja. Dieser Verdacht lässt sich eindeutig widerlegen. Das kann man ganz gut bei den Herzmuskelentzündungen nachvollziehen, weil wir dieses Beispiel ja schon so oft hatten. Es gibt da eine Meta-Analyse zu Myokarditis als Impfnebenwirkung. Also da haben Forscher sich ganz viele Studien angeschaut und dann da eine Quintessenz rausgezogen. Und zwar bei ganz verschiedenen Impfstoffen. Für Fachleute ist es ja überhaupt nichts Neues, dass solche Herzmuskelentzündungen sowohl nach einer Infektion als auch nach Impfungen auftreten können. Aber ganz grundsätzlich sind sie eben sehr selten. Ein Team der Nationalen Universität von Singapur hat im Jahr 2022 22 Studien zu Impfnebenwirkungen ausgewertet. Insgesamt betrachten die Forscher darin mehr als 400 Millionen Impfdosen. Und es kommt raus, Männer unter 30 haben nach ganz verschiedenen Impfungen ein höheres Risiko, eine Herzmuskelentzündung zu erleiden. Nicht nur nach der Corona-Impfung. Frauen und ältere Männer übrigens nicht. Das hat die Studie auch gezeigt. Und nach der Pockenimpfung gibt es diesen Daten zufolge sogar ein höheres Myokarditis-Risiko als bei den Corona-Impfstoffen.
Okay, halten wir an der Stelle fest, was wir aus der Corona-Pandemie lernen sollten. Vieles in der öffentlichen Wahrnehmung war ganz anders, als die Daten das hergeben. Unsere Kommunikation zur Risiko-Nutzen-Abwägung bei Impfungen muss also besser werden. Sonst setzen sich Gerüchte auch bei Menschen fest, die eigentlich gar keine radikalen Impfgegner sind. Diese Hausaufgabe geht an Medizinerinnen, an die Politik, aber natürlich auch an uns Medien. Wie das gehen könnte, damit befassen wir uns übrigens hier im Podcast auch noch, und zwar in der vorletzten Folge, wenn wir über Kommunikation sprechen.
Vielleicht hilft es aber auch, wenn man ein bisschen besser versteht, wie genau solche Komplikationen eigentlich entstehen. Also um zu verhindern, dass Gerüchte zum Beispiel von einer Veränderung des Erbguts durch mRNA-Impfungen die Runde machen.
Genau. Ein Erklärungsansatz für Impfkomplikationen ist, das passiert, wenn das Immunsystem über die Stränge schlägt. Der Neurologe Harald Prüß fasst das so zusammen.
Antikörper können gegen beides reagieren, sowohl gegen das Virus als auch gegen körpereigene Strukturen und dadurch Schäden verursachen.
Die Impfung regt ja das Immunsystem an. Mhm. Bei manchen Menschen passen aber die Antikörper, die eigentlich gegen das Virus gerichtet sind, auch auf die eigenen Zellen. Die Fachleute sprechen da von Kreuzreaktivität.
Das ist also was, was man eigentlich nicht will.
Das will man überhaupt nicht, denn das bringt Probleme. Ich habe mich dazu mit Leif-Erik Sander unterhalten. Er ist Infektiologe und Impfstoffexperte und leitet die Forschungsgruppe Personalisierte Infektionsmedizin an der Charité in Berlin.
Das liegt aber nicht daran, dass ein bestimmter Impfstoff schlecht ist, weil er bei bestimmten Menschen dazu führt, dass sie jetzt so eine Komplikation davontragen, sondern wahrscheinlich tragen diese Menschen eine Veranlagung für so eine solche Komplikation und die kann eben ausgelöst werden durch eine Impfung oder durch eine Virusinfektion. Das ist momentan nicht vorhersagbar.
Also, der Unterschied zwischen Impfung und Infektion ist ja, dass sich das Immunsystem bei der Impfung nur mit dem Spike-Protein auseinandersetzen muss. Also mit diesem Oberflächenprotein des Virus, das dem Coronavirus seinen Namen gibt, das immer so stachelig dargestellt wird.
Genau. Und das Immunsystem von Covid-19-Patienten, also Leuten, die krank werden, muss sich mit dem kompletten Virus auseinandersetzen. Also in so einem Fall bildet das Immunsystem also gegen viele verschiedene Stellen ganz vielfältige Antikörper. Und das schafft viel mehr Risiken, dass diese Antikörper sich eben auch gegen Stellen im eigenen Körper richten. Mhm. Außerdem regt eine Viruserkrankung das Immunsystem insgesamt viel stärker an als eine Impfung. Auch das erhöht das Risiko für Folgekomplikationen.
Jetzt lass uns doch nochmal darauf schauen, also die große Angst oder eine große Angst vieler Menschen, die der Impfung skeptisch gegenüberstehen, die heißt ja Langzeitschäden. Mhm. Und das berührt natürlich auch die Frage, ob man solche Impfkomplikationen, Impfschäden, ob man die denn therapieren kann.
Also auch da gibt es gute Nachrichten. Impfkomplikationen sind nicht nur extrem selten, sie gehen in den allermeisten Fällen auch wieder weg. Mhm. Das dauert manchmal länger, aber sie gehen wieder weg. Das trifft auch auf die Herzmuskelentzündungen zu, die wir jetzt schon immer wieder genannt haben. Bleiben wir mal bei dem Beispiel. Die klangen nach der Impfung in vielen Fällen spontan wieder ab, also gingen von alleine wieder weg. In einer Studie habe ich gelesen, kein einziger Patient, der nach einer Impfung eine Herzmuskelentzündung erlitten hat, hat einen schweren Verlauf dieser Komplikation entwickelt. Keiner dieser Impflinge brauchte also ein neues Herz, eine Transplantation.
Das wäre sogar aber auch ein super schwerer Verlauf, würde ich sagen.
Ja, das stimmt. Aber bei den Corona-Patienten war die Herzmuskelentzündung hingegen bei 6% der Erkrankten so schwer, dass sie ein neues Herz bekommen mussten. Mhm. Dieser Unterschied liegt vielleicht auch daran, dass die Myokarditis bei der Impfung eher Jüngere betroffen hat. Es werden ja auch gesunde Menschen geimpft, während bei Covid ja eher Ältere unter den schweren Verläufen gelitten haben. Mhm. Und sogar die Folgen der Sinusvenenthrombosen ließen sich einigermaßen gut behandeln. Umso besser, je früher sie entdeckt wurden. Die Komplikation wurde ja im März 2021 entdeckt und schon Ende März war bekannt, welche Antikörper eine Rolle spielen und wie man sie behandeln kann.
Ja, und das war ja übrigens auch deutsche Forschung, die da den Ausschlag gegeben hat. Das waren Forschende der Universitäten in Greifswald und in Hamburg, die diesen Mechanismus entschlüsselt haben.
Jetzt haben wir schon mehrfach gehört, dass es extrem schwierig ist, einen Zusammenhang zwischen einer Impfung und einer Komplikation zu überprüfen. Manchmal gelingt es zu zeigen, das Problem hat eine ganz andere Ursache. Manchmal aber auch nicht. Aber es gibt offenbar eine Parallele zwischen dem Krankheitsbild von schwerem Long-Covid, also MECFS, und einer schweren Impfkomplikation.
Genau, das ist das, was viele Postvac nennen, was Postvac genannt wird. Das PI meint, sie erkennen für diese Beschwerden kein Risikosignal in den Verdachtsmeldungen. Das heißt, sie kommen nicht häufiger vor als zu Zeiten ohne Impfung, also als dieses Hintergrundrauschen. Mhm. Aber andere Fachleute sehen Postvac als Sammelbegriff vor allem für neurologische Beschwerden sehr wohl. Und sie sehen da auch Ähnlichkeiten zu Long-Covid.
Eine davon ist Carmen Scheibenbogen. Vielleicht erinnert ihr euch aus der letzten Folge. Sie ist Long-Covid-Forscherin und leitet die sogenannte Immundefekt-Ambulanz an der Berliner Charité. Da werden auch Menschen behandelt, die nach anderen Infektionen an Langzeitfolgen leiden, am chronischen Fatigue-Syndrom zum Beispiel, aber gegenwärtig natürlich vor allem Long-Covid-Patientinnen. Sie habe ich auch besucht für diesen Podcast. Ihr werdet sie in einer der späteren Folgen auch noch mal länger hören. Aber an dieser Stelle ist interessant, dass ich sie gefragt habe, ob sie diese Parallele zwischen Post-Vac und Long-Covid auch sieht und woran es denn liegen könnte, dass in seltenen Fällen die Impfung womöglich sowas Long-Covid-ähnliches auslösen kann.
Also der gemeinsame Nenner ist ja das Spike-Protein. Und wir wissen, dass das Spike-Protein stark immunogen ist und es auch sogenannte Autoantikörper auslösen kann. Und das ist ja ein, sagen wir mal, Krankheitsmechanismus, den wir auch für sehr relevant halten bei Long-Covid, bei MECFS. Und insofern ist es vom Mechanismus her nicht überraschend, dass auch eine Impfung Long-Covid auslösen kann. Das kennen wir auch von anderen Impfstoffen. Was man aber auch weiß, ist, dass die Impfung das immer deutlich seltener tut. Und ich glaube, das ist genau das, was wir jetzt auch sehen, dass also es durchaus auch einige Menschen gibt, bei denen allein schon das Aktivieren des Immunsystems durch den Impfstoff ausreicht, um solche Erkrankungen zu triggern. Und das sind mutmaßlich Immunerkrankungen.
Jetzt hat es ja zwei wesentliche Gründe, warum es wichtig ist, Impfschäden besser zu erforschen. Das eine ist, um den Betroffenen zu helfen, ganz klar. Und das andere ist, dass man ja versuchen könnte, die Impfstoffe mit den Erkenntnissen dieser Forschung so zu verbessern, dass solche Komplikationen noch seltener auftreten oder vielleicht irgendwann gar nicht mehr. Damit sind wir ja wieder beim Thema. Was können wir aus der Corona-Pandemie lernen?
Genau, das habe ich Harald Prüß, den Berliner Neurologen, auch gefragt, als ich ihn interviewt habe. Und er hat das gesagt.
Diese Impfnebenwirkung zu verstehen, heißt auch, den Patienten anders und besser helfen zu können und heißt natürlich auch langfristig, viel über Autoimmunität, über Impfen insgesamt zu lernen und die nächste Generation von Impfstoffen sicherer zu machen.
Um was es dabei gehen könnte, danach habe ich natürlich auch gefragt in meiner Recherche und das ist ein wirklich spannender Aspekt des Ganzen, finde ich. Nehmen wir nochmal die mRNA-Impfstoffe als Beispiel. Diese Impfstoffe funktionieren ja so: Die mRNA, die sogenannte Messenger-RNA, transportiert eine Bauanleitung für das Spike-Protein. Unser Körper stellt diese Strukturen dann her und das Immunsystem lernt, das sind Fremdkörper. Und wenn die tatsächlichen Viren irgendwann eindringen, kann es sie schnell erkennen und sofort mit der Bekämpfung beginnen. Mhm. Die mRNA ist aber sehr instabil. Die braucht eine Verpackung. Das sind im Falle der Impfstoffe winzige Fetttröpfchen, sogenannte Lipid-Nanopartikel. Die gruppieren sich zu klitzekleinen kugelförmigen Schalen, in deren Inneren die mRNA sich befindet. Und genau diese Lipidpartikel könnten der Schlüssel zu dem Problem sein. Das hat Leif Erik Sander von der Charité mir in unserem Interview erzählt.
Weil ich relativ fest davon überzeugt bin, dass Bestandteile dieser Lipidnanopartikel zum Beispiel für die Myokarditis verantwortlich sind, weil sie zu starken Immunreaktionen führen. Wir haben in meinem eigenen Labor zum Beispiel das sehr, sehr genau jetzt über mehrere Jahre untersucht. Und wir wissen zum Beispiel, wenn Sie den Impfstoff einfach etwas länger lagern, je länger Sie den lagern, desto stärker reagieren bestimmte Immunzellen auf diesen Impfstoff und schütten Entzündungsstoffe aus, die dann im zweiten Schritt zum Beispiel zu einer Schädigung führen könnten.
Diese Beobachtungen aus dem Labor beweisen erstmal noch nichts, aber sie sind ein interessanter Hinweis, meint Leif Erik Sander. Das näher zu untersuchen, hat ein großes Potenzial in seinen Augen.
Ich bin mir sicher, dass man sozusagen mit der Zeit und mit einer präzisen Analyse dieser Zusammenhänge und auch der Zusammensetzung diese Impfstoffe noch wird verbessern können und noch nebenwirkungsärmer oder komplikationsärmer wird gestalten können. Momentan muss man sagen, wissen wir auch alle, wenn wir geimpft werden, auch die Impfreaktion ist noch relativ ausgeprägt verglichen mit anderen Impfstoffen. Also insofern glaube ich, ist da noch Verbesserungspotenzial. Das haben wir gelernt. Verstanden haben wir ehrlicherweise noch nicht alles, wie und wann es zu diesen sehr, sehr seltenen Impfkomplikationen kommen kann.
Da könnte man also ansetzen und womöglich noch was verändern und verbessern.
Das verstehe ich aber so, dass also die Möglichkeit besteht, dass die mRNA-Impfstoffe, denn Komplikationen oder Nebenwirkungen gibt es ja bei allen Impfstoffen, dass da tatsächlich das Potenzial drin steckt, die so noch zu verändern, nachzubessern, dass das dann damit in Zukunft noch geringer ausfallen würde.
Ja, habe ich genauso verstanden.
Mhm. Ist trotzdem noch die Frage, ob und wann die Impfstoffhersteller dann daran gehen würden, ja, wenn man so eine Verbesserung bei den mRNA-Impfstoffen erreicht hätte. Denn die sind ja zugelassen und wenn man da größere Sachen verändert, braucht man womöglich neue Zulassungsstudien. Mhm. Die sind wiederum sehr teuer und hohe Kosten scheuen die Unternehmen natürlich erstmal.
Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite ist die mRNA-Technik für so viele Krankheiten und sogar für einige Krebsarten ausgesprochen vielversprechend als Impfplattform, als Impftechnologie. Mhm. Da lohnen sich Verbesserungen bei der Verträglichkeit dann auch für die Unternehmen irgendwann.
Ja, langfristig bestimmt. Ja, und dann brauchen wir auf jeden Fall noch eine bessere Kommunikation.
Absolut. Ein Problem bei der ganzen Debatte über die Impfung ist ja, und das merkt man allein schon an der Zeit, die wir hier über dieses Thema reden, die Impfung und die ganzen Prozesse im Immunsystem sind irre kompliziert. Also viele Leute, auch viele Menschen in Verantwortungspositionen, viele Ärztinnen und Ärzte, aber natürlich auch viele Medien haben sich damals einfach nicht genug Zeit genommen, das wirklich gut zu erklären. Und das hat dann eine Stimmung erzeugt, in der Menschen, die diese sehr seltenen Impfkomplikationen eben doch hatten oder das zumindest glaubten, nicht ernst genommen worden sind. Das hat mir Harald Prüß genau so im Interview gesagt.
Um wen ich mir Sorgen mache, das sind eben diese wenigen Patienten, die dann tatsächlich eine Impfwirkung haben, die über das akute Ereignis hinausgeht und die sie längerfristig beeinträchtigt und dass denen dann natürlich auch Unrecht und unter Umständen sogar sehr Unrecht getan wird. Wenn jemand mit gewissen Beschwerden zum Hausarzt oder auch zum Facharzt kommt, er ist ja in der Regel krank, er hat ja Beschwerden. Das heißt, wir müssen natürlich trotzdem verstehen, auch wenn es nicht die Impfung ist, was ist die Ursache dafür, vielleicht auch welche Kombination von Ursachen im privaten Umfeld, im beruflichen Umfeld, durch andere Erkrankungen, kann hier dazu beitragen und muss behandelt werden.
Das ist ein Thema, das auch Sandra Ciesek beschäftigt. Ich habe sie danach gefragt, als ich sie kurz vor Weihnachten in ihrem Institut in Frankfurt am Main besucht habe, denn sie ist ja nicht nur Virologin, sondern auch Impfärztin. Und sie hat sich schon früher immer bemüht, klarzumachen, dass man in der Beratung wirklich den einzelnen Patienten sehen muss.
Ich denke, gerade bei Aufklärung ist das Wichtigste, dass man offen und ehrlich kommuniziert und auch Risiken kommuniziert. Und das ist ja auch, was ein Arzt-Patient-Gespräch normalerweise ausmacht. Und das ist, glaube ich, ein Problem, dass wir oft in der Pandemie unterscheiden müssen zwischen generellen Empfehlungen für den Bevölkerungsschutz oder individuellen Risiken und Empfehlungen für eine Einzelperson. Und das hätte noch viel klarer kommuniziert werden müssen, welche Vorteile die Impfung hat, welche Einschränkungen, vielleicht auch was für Risiken oder Unsicherheiten bestehen. Aber das ist ein bisschen, sag ich mal, für die Allgemeinheit im allgemeinen Kommunizieren untergegangen, meines Erachtens.
Viele Leute kennen ja zumindest gute Freunde oder Kolleginnen, die mit Beschwerden nach einer Impfung zum Arzt gegangen sind und dann zu hören bekommen haben, das kann nicht sein. Ich verstehe da ja sogar beide Seiten. Menschen in medizinischen Berufen standen damals ja auch unter enormem Druck, allein wegen der Arbeitsbelastung.
Mm, das stimmt.
Und ich habe damals Marcel Schorlepp interviewt. Er ist Internist und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der hausärztlichen Internisten in der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Und er hat das ganz ähnlich gesehen.
Beim ärztlichen Personal gibt es natürlich auch eine gewisse Ermüdung. Ja? Sie können sich nicht vorstellen, was zum Beispiel los gewesen ist, als die Meldung von AstraZeneca mit diesen Sinusvenenthrombosen und Kopfschmerzen kam. Da sind an einem Tag 50 Leute dort in der neurologischen Notaufnahme aufgeschlagen, die solche Beschwerden hatten. Andernorts passiert das natürlich auch immer wieder. Es liegt aber ganz richtig an uns, diese Beschwerden trotzdem ernst zu nehmen. Also wir können nie ganz sagen, dass das gar nicht in einem Zusammenhang stehen könnte, sondern müssen uns schon die Situation, den Fall genau anhören und das auch ernst nehmen und das eben auch vermitteln, dass die Bedenken natürlich berechtigt sind.
Und es lässt sich ja auch gar nicht wegdiskutieren. Wenn ich mich impfen lasse, nützt das der Gesellschaft als Ganzer. Ich bin ein kleiner Baustein in der Herdenimmunität. Mhm. Wenn ich allerdings krank werde durch eine Impfung und sei das Risiko noch so klein, dann trage ich persönlich die ganze Last. Dass ich mein persönliches Risiko aber durch die Impfung auch mindere, und das ist ja immer maßgeblich entscheidend, wenn die STIKO eine Impfung empfiehlt, das sehe ich vielleicht gar nicht. Das ist auch eine Beobachtung, die Tatjana Auer gemacht hat, die Angstforscherin von der Uni Bern, mit der ich gesprochen habe.
Man muss sich das auch so vorstellen, dass ja eigentlich die Krankheit, gegen die geimpft wird, relativ abstrakt bleibt.
dass die Krankheiten, gegen die es Impfungen gibt, ja fast ausgerottet sind, kann man sagen. Also Masern, Kinderlähmung, Wundstarrkrampf, das ist ja aus dem öffentlichen Bewusstsein total verschwunden.
Das heißt, man hat diese sehr reale Impfung. Es wird jetzt diesen Stich geben, eventuell ist er schmerzhaft, eventuell gibt es Nebenwirkungen und man hat diese wirklich sehr abstrakte Situation, eventuell könnte ich diese Krankheit bekommen.
Ich finde, eine Sache müssen wir auch nochmal sagen, dass man eben allen Handelnden und allen Beteiligten zugutehalten muss, dass sie unter einem riesigen Druck standen, auch unter einem riesigen Zeitdruck. Wie groß war die Sehnsucht, dass diese Pandemie endlich zu Ende geht? Und dann sind eben solche pauschalen Aussagen entstanden, wie die Impfung ist sicher, die zwar in ihrer Absolutheit falsch waren, aber grundsätzlich ist die Impfung halt schon sehr sicher gewesen.
Wie alle Impfungen, die wir haben, zum Glück. Sonst würde die STIKO sie nicht empfehlen, wenn sie komplett unsicher wäre. Dieser absolute Ausspruch wiederum führte aber dazu, dass viele unserer Kollegen in den Medien später meinten, da ist ein Widerspruch, auf den müssten sie reagieren. Ja. Und die haben dann unzählige Berichte über Menschen mit einer vermeintlichen Impfkomplikation gebracht, ohne dass die Sache wirklich geprüft wurde in den meisten Fällen. Und dann waren eben sehr viele dabei, wo es eine ganz andere Ursache gab. Und das hat ganz bestimmt einen maßgeblichen Anteil daran, dass das Ausmaß und die Menge der Impfschäden, der Impfkomplikationen in der breiten Öffentlichkeit komplett überschätzt wurde.
Das glaube ich auch.
Okay, also an der Recherche von Joachim Budde zu den Impfkomplikationen sieht man, dass es wirklich ein irre komplexes und auch schwer zu vermittelndes Thema. Aber unsere Wahrnehmung des Ganzen, die hat womöglich wirklich handfeste Folgen.
Ja, jedenfalls ist es so, dass die Impfquoten gegen andere Erreger in Deutschland nicht überall so sind, wie sie sein müssten. Um zum Beispiel gegen Polio, also Kinderlähmung, eigentlich ausgerottet würde man denken, weiterhin gut zu schützen. In Baden-Württemberg zum Beispiel ist das so, in Sachsen und in Bremen. Und wenn man Virologen dazu befragt, dann sehen sie das mit Sorge und Infektiologen und Epidemiologen. Da ist die Rede von einem Schutzschirm mit großen Löchern. Und einige von ihnen machen auch den großen gesellschaftlichen Druck während der Pandemie mitverantwortlich für eine allgemeine Impfmüdigkeit und diese überbordende Berichterstattung über vermeintliche Impfschäden.
Ein Grund mehr, uns den Folgen der Pandemie in gesellschaftlicher, sozialer und gesundheitlicher Hinsicht zu widmen. Wer wurde besonders hart getroffen von den Infektionen oder den Begleiterscheinungen der Maßnahmen? Und was lernen wir daraus?
All das besprechen wir in der nächsten Folge unseres Podcasts. Ab Dienstag, 4. März 2025 in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. 5 Jahre Corona, was haben wir gelernt, ist eine Produktion von NDR Info für die ARD. Autorinnen und Hosts Daniela Remus und Corinna Hennig. Story Editing und Redaktion Katharina Marenholz. Unsere Producerinnen sind Marion von Klarenau und Christine Dreier. Projektleitung Corinna Hennig. Für diese Folge bedanken wir uns bei unserem Kollegen Joachim Budde, der hier im Podcast Gastautor war, und bei Edda Grabber, die große Teile der Recherche damals mit ihm zusammen gemacht hat. Beim Science Media Center für die Recherche zu Impfquoten und natürlich bei allen Gesprächspartnern und Partnerinnen in dieser Folge. Bei Christian Drosten, Marcel Schorlepp, Harald Prüß, Stefan Kluge, Dirk Brockmann, Peter Berlitt, Leif Erik Sander, Tatjana Aue und Sandra Ziesek. Alle Infos und Quellenangaben findet ihr wie gewohnt in den Shownotes. Und hier kommt jetzt noch ein Podcast-Tipp zum Weiterhören in der ARD-Audiothek.
Wenn ihr die Nachrichten verfolgt, fragt ihr euch manchmal auch, was das alles überhaupt mit euch zu tun hat? 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen, stellt sich nämlich genau diese Frage. Jeden Morgen sprechen wir über die Nachrichtenthemen, die bei euch gerade eine Rolle spielen. Was kann man tun gegen die zunehmende Gewalt gegen Polizisten oder Rettungsdienste? Darf der Arbeitgeber seine Angestellten nach einer Krankmeldung besuchen, um zu schauen, ob sie wirklich krank sind? Und kann man mit den Bonus-Apps der Supermärkte wirklich Geld sparen? Zu allen Themen hört ihr immer Stimmen von Betroffenen, also von Menschen, die im Alltag mit diesem Thema zu tun haben. 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen. Hört rein in eure Infos für den Tag, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.